Wir durften die letzten Tage viel hören über dieses Thema Bundestheologie. Und ich hoffe und ich bete, dass das, was du gehört hast, nicht einfach so an dir vorübergeht, sondern dass es dich im Inneren trifft und dass es dich bewegt. Und ich bitte dich jetzt, hör mir genau zu. Meine nicht bei dem Thema Bundestheologie. Ginge es nur um theoretische Dinge. Es geht um deine Seele. Es geht um deine Seele. Hast du das verstanden? Denn entweder bist du mit Gott im Gnadenbund und hast ewiges Leben und ewige Gemeinschaft mit Gott in Verbundenheit, oder du stehst nicht in diesem Gnadenbund und du gehst in die ewige Verdammnis, in die ewige Gottesferne, wo Gottes Gnade und seine Liebe nicht zu finden sind. Entweder stehst du im Gnadenbund und dir sind all deine Sünden vergeben und du hast ewiges Leben, oder du bist immer noch im Bund der Werke und wirst gerichtet werden für all deine bösen Taten und gehst in die ewige Verdammnis. Es gibt nur diese beiden Optionen. Hast du das verstanden? Es geht bei der Bundestheologie um deine Seele. Bist du im Bund mit Gott? Bindet er sich an deine Person mit seiner Gnade, mit seinem Segen in alle Ewigkeit? Stehst du im Gnadenbund? Bei dem Thema Bundestheologie geht es darum, um diese einfache Frage, die doch so schwer ist. Bist du in Verbundenheit mit dem Herrn? Stehst du in wahrer, echter Gemeinschaft mit ihm? Bist du vereint mit dem Herrn? Lass uns noch einmal als kurze Wiederholung von dem, was wir gehört haben, Hebräer Kapitel 8 aufschlagen. Hebräer Kapitel 8. Hier ist die Rede von dem neuen Bund ab Vers 10. Hebräer Kapitel 8 ab Vers 10. Da heißt es, denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Mein Gesetz gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Das ist der neue Bund. Was tut Gott im neuen Bund? Er beseitigt all das Trennende. All das, was zwischen uns und Gott steht. All das, was diese Verbundenheit stört. All das, was die Gemeinschaft unmöglich macht mit Gott. Zunächst einmal schenkt er uns ein neues Herz, denn wir sind verdorben von Natur aus. Wir sind Sünder durch und durch. Und er muss unser Innerstes verändern, damit wir seine Gebote überhaupt halten wollen und ihn lieben wollen. Denn das bedeutet es, Gott zu lieben, seine Gebote zu halten. Er muss unser Innerstes verändern. Darum, meine Gesetze schreibe ich in ihren Sinn. Ja, ich werde sie auf ihre Herzen schreiben. Und dann muss er uns Erkenntnis schenken von seiner selbst. Und nicht wird einer den anderen belehren müssen und sagen müssen, erkenne den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von dem Kleinen bis zum Großen. Jeder, der im Bund, im neuen Bund steht, hat Gott erkannt. Und wenn du Gott erkennst, erkennst du auch deine Sünde, weil wenn du dich vergleichst mit diesem heiligen Gott, wirst du erkennen, dass du sündig bist. Und darum heißt es in Vers 12, denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünde werde ich nicht mehr gedenken. Aber was ist denn das Ziel von diesem neuen Bund, dass Gott uns ein neues Herz schenkt, das ihm lieben will, dass er uns Erkenntnis seiner selbst schenkt, Erkenntnis unserer Sünde und uns dann unsere Sünden vergibt? Was ist das Ziel von diesem neuen Bund? und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das Ziel von all diesen Dingen ist, dass sie mit Gott in Verbundenheit stehen. In ewiger Gemeinschaft, in ewiger Verbundenheit, in wahrer, lebendiger, inniger, vertrauter, unauflöslicher, ewiger Gemeinschaft mit dem lebendigen, heiligen Gott. Und die Frage ist, lebst du in dieser Gemeinschaft? Stehst du im Bund mit Gott? Ist das eine Realität in deinem Leben? Weißt du von Herzen, bist du dir gewiss, dass Gott sich an dich bindet mit all seinen Segnungen? Oder ist der Herr für dich ein Fremder? Und du bist ein Fremder für den Herrn. Jesus sagt es in Matthäus 7. Dass viele an dem Tag erscheinen wird, sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht dieses und jenes in deinem Namen getan? Und er sagt, ich habe euch niemals gekannt. Geht weg von mir, ihr Übeltäter, ihr Gesetzesbrecher, Bundesbrecher. Es ist die wichtigste Frage, die du dir überhaupt stellen kannst. Stehe ich im Bund mit dem Herrn? Stehe ich unter seiner Gnade? Und darüber wollen wir heute Morgen ein wenig weiter nachdenken. Die Frage, woher hast du eigentlich die Gewissheit, dass du mit dem Herrn im Bund stehst? Hat er dir Dinge gegeben, die diese Gewissheit besiegeln, die das bestärken in deinem Leben, dass du gewiss sein kannst, dass der Herr dir diese Zusage gegeben hat, dass dieser neue Bund dir gilt? Ich möchte dich fragen, ob du tatsächlich in vertrauter und inniger Verbundenheit und Gemeinschaft mit dem Herrn lebst. Und jetzt denkst du vielleicht, möchte er mich fragen, ob ich täglich meine Bibel lese und bete? Ist es das, was du mit dieser innigen Verbundenheit, was du damit meinst? Natürlich, wenn du mit dem Herrn in Gemeinschaft lebst, dann wirst du auch auf sein Wort hören wollen und beten wollen. Wenn du das nicht tust, dann hast du auch gar keinen Grund zu meinen, dass du in einem Bund stehen würdest mit Gott, wenn Funkstille zwischen euch herrscht und ihr keine innige Gemeinschaft pflegt. Aber ich möchte heute nicht reden über Bibellesen und Gebet, über Bibellesen und Gebet sprechen. Der Herr hat zwei Dinge angeordnet, zwei Zeichen, zwei Bundeszeichen, die dir gewiss machen sollen, die dir zusagen sollen, dass du tatsächlich in diesem Bund der Gnade stehst. Zwei Dinge, zwei Bundeszeichen, die er angeordnet hat, zwei sichtbare Zeichen, die etwas Unsichtbares veranschaulichen sollen in deinem Leben. Sie sollen deine Verbundenheit, deine echte Vereinigung, deine echte Gemeinschaft mit dem Herrn veranschaulichen. Denn dein Bundesverhältnis zu dem Herrn ist unsichtbar. Der Herr ist unsichtbar. Der Herr ist im Himmel. Er wandelt nicht mehr leiblich hier auf Erden. Deine Bundeszugehörigkeit ist eine unsichtbare Realität, eine unsichtbare Wahrheit. Die Auswirkungen davon, die treten zwar sichtbar in deinem Leben zur Erscheinung, aber deine Zugehörigkeit zum Herrn, die ist nicht sichtbar an sich. Petrus schreibt einmal in 1. Petrus Kapitel 1 zu Christen, denn ihr liebt Jesus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Über den ihr euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Diese Zugehörigkeit, diese Liebe zum Herrn, diese innige Gemeinschaft ist unsichtbar. Aber der Herr hat etwas für sein Bundesvolk getan. Es hat ihm gefallen, dass wir etwas Sichtbares haben, etwas Fühlbares, etwas Wahrnehmbares, etwas, was uns sichtbar zuspricht, uns vergewissert, dass diese Beziehung real ist, echt ist. Und das ist Taufe und Abendmahl. Das sind die Bundeszeichen, die er seinem Volk, seinem Bundesvolk übertragen hat. Diese Bundeszeichen sollen uns zieren, sollen jeden Einzelnen zieren, der zu diesem Bundesvolk gehört. Diese Bundeszeichen sollen die Zugehörigkeit zu dem Bundesvolk, ja zu Gott selbst, demonstrieren. Lasst uns über diese Bundeszeichen ein wenig nachdenken. Und es ist eigentlich kaum möglich, in einer Stunde das wirklich zu tun. Deswegen wird das einfach sein und schlicht und nicht besonders tiefgehend. Aber ich hoffe, dass wir die, die wichtigsten Dinge verstehen. Lass uns ein wenig über Taufe nachdenken. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Name, drei Personen der Gottheit, ein Name. Die Taufe veranschaulicht genau das, was den neuen Bund ausmacht. Gott schenkt die Erkenntnis seiner selbst. Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denn wir sind von uns aus in Unkenntnis. Unser Verstand ist verfinstert, aber er offenbart sich uns. Und dann schenkt er uns auch Erkenntnis unserer Sünde. Sodass wir uns wünschen, dass wir gereinigt werden von dieser Sünde und Gemeinschaft haben können mit diesem dreieinigen Gott, ja, dass sein Name unser Name wird, dass wir zu ihm gehören, dass wir getauft werden auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und in Gemeinschaft sind mit ihm. All diese Segnungen werden ausgedrückt in der Taufe. Als Paulus zum Glauben kam, sprach jemand zu ihm, und nun, was zögerst du? Vielleicht fragt dich das der Heilige Geist heute Morgen auch. Was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du den Namen anrufst, den Namen des Herrn Jesus Christus. Was drückt die Taufe aus bei Paulus? Ich habe Erkenntnis des Namens, denn wie soll er einen Namen anrufen, dann einen Namen glauben, den er nicht gehört hat? Jesus Christus hat sich ihn offenbart. Er hat auch Erkenntnis seiner Sünde, denn warum sollte er sonst aufstehen und sich von seinen Sünden abwaschen lassen? Er hat ein neues Herz, denn er wünscht sich nun, dem Herrn so zu folgen, wie der Herr es angeordnet hat. Er will sein altes Leben in den Tod geben, es soll abgewaschen werden. Er will in Gemeinschaft mit diesem Herrn treten, denn er ruft seinen Namen an. Und der Herr antwortet, wenn er angerufen wird. Und er schenkt Vergebung der Sünden. Das Wasser, mit dem Paulus Rührung kam, das Wasser, das ihm abgewaschen hat, nun das schenkt keine Sündenvergebung. Das ist nicht magisch und hat keine Kraft in sich selbst. Aber das, was in der Taufe geschieht und was die Taufe veranschaulicht, das ist es, was Sündenvergebung ermöglicht. Und davon schreibt Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, wenn nicht sogar die wichtigste Stelle zum Thema Taufe im Neuen Testament. In 1. Petrus, Kapitel 3, das ist das einzige Mal in der Heiligen Schrift, dass Taufe definiert wird. Dass gesagt wird, das ist Taufe. Erster Petrus, Kapitel 3, Vers 21. Da heißt es, das Abbild davon, errettet jetzt auch euch. Was errettet euch? Er sagt, das ist die Taufe. Was ist die Taufe? Die Taufe ist nicht das Ablegen der Unreinheit des Fleisches. 1. Petrus 3, Vers 21. Ist nicht das Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Also es geht nicht um das Baden des Leibes an sich. Es geht nicht um Körperhygiene hier. Sondern, was ist die Taufe? Definition jetzt. Was ist die Taufe? Die Taufe ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Was ist die Taufe? Es ist kein Geheimnis, nicht schwer zu verstehen, was hier steht. Die Taufe heißt, ich habe Erkenntnis bekommen. Erkenntnis von dem heiligen Gott, von meiner Person, ich bin schuldig. Ich habe kein gutes Gewissen. Ich bin schuldbeladen. Und ich habe erkannt, ich brauche Vergebung. Und Jesus Christus ist der Einzige, der mir diese Sündenvergebung ermöglicht hat. Indem er gestorben ist. Und ja, Gott hat dieses Opfer für die Sünden angenommen und er hat es bestätigt, indem er auferweckt hat von den Toten. Und aufgrund dieser Tatsache, dass Jesus gestorben ist für Sünden und auferstanden, komme ich jetzt zu Gott. Und in der Taufe bitte ich den Herrn, aufgrund der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, bitte ich ihm, vergib mir meine Schuld. Aufgrund von Jesus schenke mir ein gutes, ein reines Gewissen. Denn mein Herr ist auferstanden und sein Opfer gilt. Das drückt die Taufe aus. vereinigt werden mit Gott, versöhnt werden mit ihm, ein reines Gewissen haben zu können, denn das ein unreines Gewissen, ein belastetes Gewissen, das trennt uns vor Gott. Dann hat Adam sich nicht versteckt vor Gott. Und Gott muss rufen, Adam, wo bist du? Er versteckt sich, weil er erkannt hat, dass er schmutzig ist, dass er ein belastetes Gewissen hat. Heutzutage läuft es so bei Evangelikalen ganz oft. Wenn du dich bekehrst, ja, wie bekommst du dann dieses reine Gewissen? Kommst du vielleicht nach vorne, sprichst vielleicht ein Gebet nach, füllst vielleicht ein Zettelchen aus und sagst, heute war der Tag, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Dann gibt es solche Aktionen, dass du irgendwas an einem Kreuz klebst oder so, deine Sünden so symbolisch und so weiter. Das ist alles nicht, was die Bibel geboten hat. Die Bibel hat geboten, wenn du ein unreines Gewissen hast, ein schlechtes Gewissen, wenn du beladen bist mit deinen Sünden, dann rufe den Namen des Herrn an. Wie? Indem du dich taufen lässt. Die Taufe ist die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Sie ist der Ausdruck, dass du kommst und sagst, wasche mich rein. Die Taufe. Dies ist das von Gott verordnete Zeichen des neuen Bundes. So wahr das Wasser deinen ganzen Körper abwäscht, so wahr bist du mit Gott versöhnt und hast Vergebung deiner Schuld. Das Bundeszeichen der Taufe demonstriert die Realität des Bundes der Gnade. Sie demonstriert die Verbundenheit mit dem Herrn, die wahre Vereinigung mit Jesus Christus. Das ist das, was Paulus beschreibt in Römer Kapitel 6, auch wichtig. Die gerne mit aufschlagen, Römer Kapitel 6. Paulus schreibt hier, ab Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht? Gute Frage, weißt du das nicht? Wisst ihr nicht, dass wir, so viele wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn, und jetzt hört einmal, das drückt die Taufe aus, denn wenn wir verwachsen sind mit ihm in der Gleichheit seines Todes, hier ist eine Vereinigung geschehen. Wir sind verwachsen mit ihm. Der Bund ist da. Wir sind mit ihm verbunden. So werden wir auch verwachsen sein, verbunden sein mit seiner Auferstehung. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, gestorben ist. Damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist freigesprochen von der Sünde. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen dafür, dass du getrennt wurdest von der Welt, von der Sünde, von deinem alten Leben, dass deine Gottlosigkeit in den Tod gegeben wurde, sondern dass du jetzt verwachsen bist mit Jesus Christus und so auch auferstehst mit ihm in der Verbundenheit mit dem Herrn, mit Jesus Christus eins geworden bist. Christus hat sich mit dir verbunden. Christus bindet sich an dich und er bindet dich an sich. Er ist dein und du bist sein, auf ewig vereint. Selbstverständlich taufen wir darum keine Kinder. Obwohl, lasst mich das korrigieren, wir taufen nur Kinder. Wir taufen niemand anderes, nur Kinder. Will ich sagen, warum? In Johannes Kapitel 1 heißt es, Vers 12, so viele ihn, Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt und auch nicht aus den Willen des Fleisches und auch nicht aus den Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Diese Kinder taufen wir. Und nur diese Kinder. Jeder, der Jesus Christus aufnimmt, mit ihm vereinigt ist, der ist aus Gott geboren. Und der empfängt dieses Siegel des Bundes. Denn es heißt doch, im neuen Bund wird kein einziger da sein, der den Herrn nicht erkannt hat. Von dem Kleinsten bis zum Größten. Jeder, der in diesem Bund ist, hat diese lebendige Erkenntnis, diese wahre Beziehung zum Herrn. Diese gehören zum neuen Bund. Die allein. Das ist der Unterschied auch zu dem Alten Testament, zu der Bundesgemeinschaft in Israel. Wir taufen nicht Kinder einfach nach dem Fleisch. Wir taufen die Kinder nach dem Geist. In Galater 5 heißt es, ab Vers 26, da schreibt Paulus, denn ihr alle seid Söhne Gottes, und zwar durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Ihr alle, die ihr getauft worden seid. Nicht einige von euch, die getauft worden sind. Ihr alle, die getauft worden seid, ihr alle habt diesen Glauben in Jesus Christus, seid darum Söhne Gottes geworden und habt euch taufen lassen, und in der Taufe wurde deutlich demonstriert, ihr habt Jesus Christus angezogen. Ihr seid mit ihm vereint. Ihr seid eins mit ihm geworden. Söhne Gottes, das sind die Getauften. Das sind die, die wahrhaftig vereint sind mit dem Herrn. Die Taufe ist darum, dieses Bundeszeichen der Taufe ist darum ein einmaliges Ereignis. Offiziell wird sichtbar demonstriert, dass du im Bund stehst. Offiziell wird dir Anteil gegeben an Christi Leben, Tod und Auferstehung. Offiziell wirst du in seinem Besitz aufgenommen. Offiziell wirst du dem Bundesvolk hinzugetan. Das kannst du vergleichen mit einer Hochzeit, mit der Ehebundschließung, wo die Frau sagt, ich möchte zu diesem Mann gehören. Ich möchte seinen Namen annehmen. Sein Name soll hinfort mein Name sein. Wo auch immer er hingeht, ich will an seiner Seite bleiben. Er ist mein und ich bin sein. Das geschieht nur einmal, dass dieser Bund geschlossen wird. Danach wird er gelebt. Das bedeutet aber für jeden, der diesen Bundesschluss erlebt hat, es ist etwas, was du nicht vergessen solltest, wie deine Hochzeit. Es ist etwas, wo du stets zurückdenkst, stets dich da neu daran erinnerst und dir vergewisserst, was an diesem Tag eigentlich geschehen ist, welches Gelöbnis du geleistet hast. Wir müssen bei dieser Taufe aufpassen, weil es gibt verschiedene falsche Betonungen. Zum Beispiel, bei Evangelikalen ist es oft so, dass nicht verstanden wird, dass die Taufe Doppelcharakter hat. Das bedeutet, sie sagen, Taufe, das ist einfach mein Bekenntnis zu Gott. Es ist mein Glaubensschritt. Es ist mein Bekenntnis, dass ich sage, ja Gott, ich möchte jetzt zu dir gehören. Dann, Taufe ist lediglich ein Glaubensgehorsamschritt, lediglich ein Bekenntnis zu Gott. Das ist zu kurz gedacht. Zunächst einmal musst du verstehen, dass die Taufe nicht bloß ein sichtbares Zeichen dafür ist, dass du zu Gott Ja sagst, sondern in erster Linie ein Zeichen von Gott ist, dass er Ja zu dir sagt. Nicht bloß du machst Gott ein Gelöbnis, er macht dir in der Taufe eine offizielle Zusage und sagt, ich bin dein Gott und du gehörst mir. Es ist mein offizielles Ja. Der Bund ist besiegelt, du bist mein, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Als erstes kommt sein Ja zu uns, bevor unser Ja zu ihm kommt, was dann auch nur durch ihn gewirkt wurde in uns. Aber Achtung, man darf nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen und denken, in der Taufe könnte man irgendwie passiv sein. Nein, in der Taufe antwortet der Mensch auf die Gnade Gottes, die ihm widerfahren ist. Du musst dich ja taufen lassen. Die Glaubenstaufe ist die Antwort auf Gottes Gnade. Eine Antwort, die natürlich durch ihn entsteht in uns. Er ist es, der uns dazu befähigt, diese Antwort zu geben. Es ist nicht ein Verdienst, den wir hätten. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ich habe etwas gehört von Gott, ließen sich taufen, hier kommt die Antwort, und wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen zur Gemeinde zugetan. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigten? Ließen sie sich taufen, kommt die Antwort. Sowohl Männer als auch Frauen. Apostelgeschichte 18, Vers 8. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten und gläubig wurden, ließen sich taufen. Seht ihr die Reihenfolge? Hören, glauben, taufen lassen. Sie gingen nicht nach vorne und füllten irgendein Zettelchen aus oder irgendetwas dergleichen. Sie ließen sich taufen. Apostelgeschichte 19, Vers 5. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Erst hören, glauben, taufen. In der Taufe gibst du Antwort auf Gottes Gnadenbotschaft. Ich will zu dir gehören. Mein altes, gottloses Leben der Sünde will ich in den Tod geben. Du selbst hast in mir diesen Willen geschenkt. Du hast mein Herz verändert. Es ist deine Gnade allein. Ich durfte dich erkennen, ich durfte meine Sünde erkennen und jetzt bitte ich dich, aufgrund der Tatsache, dass Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist, so wahr dieses Wasser mich abwäscht, o Herr, schenke mir ein gutes, ein reines Gewissen. Besiegel es, schenke mir diese Zusage, dass ich dein bin in aller Ewigkeit. Der Herr spricht zu dir in der Taufe, du bist mein und du sprichst in der Taufe zurück, o ja, Herr, und ich bin dein. In aller Ewigkeit. Und lass uns hier kurz innehalten und fragen. Hast du das erlebt? Bist du getauft? Ich frage nicht, wurdest du passiv besprenkelt, als du noch nichts von Gott wusstest? Ich frage dich, bist du getauft? Wenn nicht, Gottes Wort sagt dir in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Möge der Herr dich ziehen in seiner Gnade hin zum Wasser und nicht zum Wasser an sich, sondern zu diesem Zeichen der Vereinigung mit deinem Herrn. Möge der Herr dich ziehen in seiner Gnade. Aber vielleicht sagst du, aber die Taufe ist doch nicht heilsnotwendig. Das ist doch nicht das, was mich rettet, das ist doch nicht heilsnotwendig. Also ob ich das nun mache oder nicht, ich brauche das doch nicht. Hab ich dich richtig verstanden? Also du sagst, du willst ganz bewusst nicht tun, was Jesus befiehlt, aber dennoch meinen, dass Jesus Christus dich rettet? Hab ich dich richtig verstanden, dass du das sagen möchtest? Du sagst, du kannst bewusst Jesus ungehorsam sein und meinst dennoch, dass er dich rettet. Ich fürchte um deine Seele, wenn du so denkst. Nicht, weil ich denke, dass die Taufe an sich rettet, aber ich frage mich, wie du den Herrn Jesus Herrn nennen möchtest und doch nicht tust, was er sagt. Bist du getauft? Wenn nicht, lässt du dich taufen. Dass der Herr offiziell dir diese Zusage geben kann, dass du erkennst, diese Bundeszugehörigkeit ist nicht bloß eine unsichtbare Sache. Der Herr demonstriert es sichtbar für mich, auf dass meine arme und schwache Seele noch an diese Gewissheit zunehme, dass Jesus mein ist und ich bin sein. Und wenn du getauft wurdest, dann erinnere dich, was du dort erlebt hast und denke immer wieder daran zurück. Vergiss nicht, was geschehen ist. Dass du immer wieder sagen kannst, wie Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, der für mich gestorben ist und auferstanden ist und ich mit ihm. Unser Bekenntnis, das Bekenntnis von 1689, sagt, die Taufe ist für den Getauften ein Zeichen, für die Gemeinschaft mit Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung, für sein Eingepropftsein, vereinigt sein mit ihm, für die Sündenvergebung und für seine Hingabe an Gott durch Jesus Christus, um in der Neuheit des Lebens zu leben und zu wandeln. Hier haben wir auch diesen Doppelcharakter. Es ist Jesus Christus, der sich hingibt für uns, und in der Taufe geben wir uns auch ihm. Doppelcharakter, wie bei einer Hochzeit. Von beiden hört man das Ja. Aber das Wunderbare ist, der Herr hat uns nicht nur ein einmaliges Ereignis geschenkt, eine Sache, die einmalig ist, auf die wir nur zurückblicken können. Er hat uns auch etwas Regelmäßiges geschenkt, etwas, das sich wiederholt. Stell dir mal vor, jemand heiratet seine Frau. Eine Frau wird seine Frau. Das ist ein einmaliges Geschehen. Es passiert einmal, es wird nicht wiederholt. Aber dann sagt er zu seiner Frau: Schatz, ich hab dich so lieb. Ich weiß, wir haben jetzt dieses Hochzeitsmahl gehabt und das ist alles passiert, ja. Ich weiß. Aber ich möchte gerne, dass wir regelmäßig ein besonderes Essen zusammen haben. Wo wir beide zusammen sind und wo ich dir immer wieder neu sagen möchte, in diesem Essen. Es ist für mich wie ein Hochzeitsmahl erneut. Ich will dir sagen, ich bin dein. Und ich lese dir noch einmal dieses Ehegelöbnis vor. Ich bin dein. Ich möchte dich regelmäßig neu vergewissern, dass ich dein bin. Diesen Ehebund, den möchte ich erneuern. Und zwar, Schatz, nicht nur zurückdenken, zu sagen, erinnere dich, das habe ich wirklich so gemeint. Ich möchte dir jetzt, hier und heute, bei diesem Essen neu sagen, ich bin dein. Das ist nicht bloß Erinnerung, nicht bloß zurückdenken. Hier real bin ich da und ich schenke mich selbst dir neu. Ich bin dein. Alles, was ich bin und hab, ich bin dein. Es klingt vielleicht ein bisschen zu romantisch, um wahr zu sein, vielleicht ein bisschen zu kitschig und übertrieben, aber das hilft uns vielleicht. Wäre eigentlich schön, wenn einige Männer das unter uns machen würden für ihre Frau. Aber vielleicht hilft uns diese Illustration, diesen Gedanken von Abendmahl besser zu verstehen. Gott schenkt uns nicht nur diesen einmaligen Initialritus, der uns öffentlich und offiziell vereint mit dem Herrn. Er schenkt uns auch das beständige, regelmäßige Abendmahl, wo er uns immer wieder neu begegnet. Nicht bloß als Erinnerung zu sagen, ja, ich bin damals vor 2000 Jahren für dich gestorben, sondern wo er sagt, jetzt, hier, heute bin ich geistlich anwesend und mit allem, was ich bin und hab, ich gebe mich neu dir hin. Ich bin dein. Ich spreche dir neu das zu, was ich bin für dich. Ich stärke dich neu. Matthäus 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete es, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Jesus sagt, was das Abendmahl bedeutet. Es bedeutet, ich gebe mich euch hin. Mein Leib, mein Blut, es ist für euch. Ich gebe mich euch ganz hin, mit allem, was ich bin und habe. Auch hier wieder das Brot oder der Wein, das verwandelt sich nicht. Es soll nur sichtbar etwas demonstrieren, was geistlich geschieht. Jesus, wir eignen uns im Glauben Jesus Christus an. Jesus Christus schenkt sich uns. Er sagt, es bedeutet, ich bin eins mit euch und ich will, dass wo ich bin, dass auch ihr seid. Oder er erwähnt hier übrigens, wenn ihr das feiert, denkt dran, eines Tages werdet ihr mit mir sichtbar wieder an einem Tisch sitzen. Und da werde ich wieder trinken, mit euch zusammen sein. Und ihr werdet sein, wo ich bin, in aller Ewigkeit. Von Angesicht zu Angesicht. Jetzt seht ihr das vielleicht nicht mehr, wenn ihr dieses Erinnerungsmahl feiert. Seid euch gewiss, ich bin mit euch verbunden. Und eines Tages werden wir wieder zusammen an einem Tisch sitzen. 1. Korinther Kapitel 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Mein Leib ist für euch. Ich gehöre euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch. Erinnert euch. Nicht bloß denkt zurück. Ich bin jetzt der gegenwärtige Herr. Erinnert euch daran, dass ich euer bin. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Doch ihr sagt einmal, denn so oft ihr dies Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, es ist ein Gedächtnismahl. Wir denken an diesen Bundesschluss des neuen Bundes zurück, dass er sein Blut vergossen hat, Blut des Bundes, dass er sein Blut gegeben hat, um diesen Bund zu schließen. Aber zurückzudenken meint nicht bloß, das ist etwas, was in der Vergangenheit geschieht, aber nichts heute in meinem Leben zu tun hätte, sondern etwas, was mir heute wieder neu zugesprochen wird. Diese Kraft davon wird mir heutzutage, heute, jetzt in dem Augenblick, wo ich im Glauben das Abendmahl mir gereicht wird und Jesus mir das neu zuspricht, ich bin dein, werde ich erneut gestärkt und bekräftigt. Er stärkt unsere Seele in der Begegnung. Manche denken Abendmahl, das ist einfach nur zurückdenken und es wäre keine geistliche Realität dahinter, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Aber da ist eine unsichtbare geistliche Realität. Es ist ein geistliches Essen. Wir nehmen Jesus Christus neu zu uns. Er gibt sich uns neu hin. Nicht, dass er nochmal geopfert wird, aber dass er sagt, mein Opfer, das gilt auch für dich heute hier, für dich und deine Seele. Eine Sündenvergebung wird versiegelt, die Gemeinschaft wird erneut versiegelt. Du bist sein und er ist dein. Aber lass uns eine Sache auch nicht übersehen. Die Taufe und Abendmahl drückt nicht nur deine Einheit aus zwischen dir und dem Herrn, sondern auch deine Einheit mit der Bundesgemeinschaft, also mit all den anderen, die auch in diesem Bund stehen. Taufe und Abendmahl sind an die Gemeinde gebunden. Auch das wird heute nicht mehr gelebt, aber das möchte ich dir deutlich sagen. Taufe und Abendmahl sind an die Gemeinde gebunden. Du taufst dich nämlich nicht selbst, jemand anderes tauft dich. Der Gemeinde ist dem Auftrag gegeben, zu taufen. Manche sagen, aber was mit dem Kämmerer aus Äthiopien? Ja, aber der wurde von jemandem getauft aus der Gemeinde. Sich nicht selbst getauft. Es ist gebunden an andere, die in dieser Bundesgemeinschaft stehen. Die Taufe drückt nicht nur aus, dass du zum Herrn gehörst, sondern auch zu allen anderen, die getauft sind. Sagt Paulus nicht, wir haben eine Taufe? Das vereinigt uns. Wir sind alle getauft mit derselben Taufe in der Gemeinde. Es vereinigt uns auch untereinander. Das gleiche beim Abendmahl. Es ist nicht nur ein Bundeszeichen zwischen dir persönlich und Christus, also zwischen Christus und seiner Braut. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass du eins bist mit all den anderen Gemeindemitgliedern, mit all den anderen, die in diesem Bund stehen. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 10, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Wir trinken alle aus einem Kelch, wir nehmen alle von diesem einen Leib Brot und das bedeutet, wir sind eins in Jesus Christus, wir sind eine Bundesgemeinschaft. Das heißt, dein Bundesverhältnis, auch wenn wir hier über Bundestheologie reden, ist niemals ein individuelles. Du bist immer Teil des Bundesvolkes. Es ist eine Bundesgemeinschaft. Es bist nicht einfach nur du und der Herr. Es ist der Herr und seine Braut, sein Volk, seine Herde. In Korinth gab es Parteiungen in der Gemeinde, sodass diese Bundeseinheit beim Abendmahl gar nicht so rüberkam. Und darum schreibt Paulus in 1. Korinther 11, wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich euch nicht. Ja, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Also ihr kommt zusammen und was da geschieht, ist nicht gut. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu feiern. Das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Er spricht dann weiter davon, dass einige sich zum Gericht essen und trinken. Und der Kontext hier ist klar, wenn wir das Abendmahl austeilen, dann lesen wir auch oft vor, dass man sich prüfen soll. Man soll sich prüfen, ob man den Leib des Herrn richtig beachtet. Der Kontext ist gar nicht so sehr, dass du guckst, ob deine Beziehung zum Herrn Jesus Christus in Ordnung ist. Natürlich musst du dich prüfen, ob du in persönlicher Sünde lebst, unbußfertig bist und so weiter. Der Kontext ist aber folgender. Vers 29, denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Also was ist das, wo er sagt, dass man sich zum Gericht isst und trinkt? Wenn du nicht verstehst, dass du eine Bundesgemeinschaft bist mit deinen Geschwistern, mit der Gemeinde, wenn ihr nicht aufeinander achtet. Da waren einige, die hatten sehr viel Geld, die haben sich dort vorher satt gegessen und sich sogar betrunken. Und da waren aber Ärmere und sie haben sie dadurch verachtet und haben nicht gemeinsam gegessen, sondern haben nur ihren Reichtum zur Schau gestellt und haben dadurch andere Ärmere verachtet und sie schlecht behandelt. Und Paulus sagt, das ist nicht Sinn der Sache. Ihr seid eine Bundesgemeinschaft und darum sollt ihr zusammen essen. Keiner soll beschämt oder verachtet werden. Denn wenn du nämlich dein Bruder oder deine Schwester verachtest durch die Weise, wie du mit ihnen umgehst, dann verachtest du den Leib des Herrn und damit den Herrn Jesus Christus selbst. Steht ihr? Es ist nicht bloß, du kannst nicht sagen, meine Beziehung zum Herrn ist in Ordnung, mit meinen Geschwistern, das spielt keine Rolle. Deine Beziehung zum Herrn ist erst dann in Ordnung, wenn deine Beziehung zu deinen Geschwistern in Ordnung ist. Wenn du die Gemeinde verachtest, verachtest du den Leib des Herrn. Darum, Abendmahl ist eine gemeindliche Sache. Mag vielleicht einige irritieren und ich habe jetzt auch nicht die Zeit, das noch länger zu erklären, aber Abendmahl gibt es nicht im Privaten. Abendmahl ist keine Privatsache. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt als Gemeinde, das drückt Abendmahl aus. Ihr seid viele, ein Leib, okay? Nicht Einzelne, die sich irgendwo treffen, oder einer einfach nur, oder zwei. Die Gemeinde, wenn ihr zusammenkommt, weil das Abendmahl drückt aus, ihr seid allesamt als Gemeinde verbunden mit dem Herrn. Die Bibel kennt das nicht, privaten Messen, Privatabendmahl und so weiter und so fort. Auch nicht auf Konferenzen, deswegen feiern wir hier kein Abendmahl gerade. Und in der Bibel ist auch klar, und dazu stehen wir auch als Gemeinde, auch das mag einige verwirren, und ich habe jetzt nicht die Zeit, das ist auch nicht mein Thema, das heute darzulegen, aber erst die Taufe, dann der Tisch des Herrn. Erst Taufe, dann Tisch. Okay. Erst Taufe, Teilsein der Gemeinde, und dann der Abendmahlstisch. Es heißt in Apostelgeschichte Kapitel 2, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und dann weiter, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, wurden der Gemeinde zugetan und dann heißt es, und sie verharrten auch im Brechen des Brotes. Hören, glauben, getauft werden, der Gemeinde zugetan werden, am Tisch des Herrn kommen. Das ist die Reihenfolge. So, wir als Gemeinde sind überzeugt, dass die Bibel lehrt, dass du getauft sein musst, Teil sein musst dieser Bundesgemeinschaft, dass du diesen Initialritus erlebt haben musst, hineinkommst offiziell in die Bundesgemeinschaft, um dann auch am Bundesmahl teilzunehmen. Eine andere Reihenfolge macht in unseren Augen keinen Sinn. Dr. Samuel Waldron schreibt, die biblischen Wahrheiten erfordern eine begrenzte Abendmahlsgemeinschaft. Nur echte Gläubige, die Glieder in einer wahren Gemeinde sind, dürfen zum Abendmahl zugelassen werden. Das ist unsere Praxis und zu der stehen wir auch. Ich weiß, dass andere das anders handhaben, aber nur damit ihr Bescheid wisst, das ist das, wie wir das machen. Die Grundfrage oder was mein Thema ist, was ich hoffe, dass du das von Herzen begreifst, dass diese Bundeszeichen Ausdruck der wahren Verbundenheit mit dem Herrn sind. Auch dieses Mal allein im Orient mit jemandem zu essen, einzuladen, an seinem Tisch zu kommen, war der innigste Ausdruck von Gemeinschaft. Es heißt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, hier geht es nicht ums Abendmahl, aber hier geht es um diesen Symbolcharakter des Essens miteinander. Da heißt es, da spricht Jesus Christus zur Gemeinde. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das ist auch letztendlich das, was beim Abendmahl geschieht. Der Herr kommt. Er hat mit uns Gemeinschaft. Wir essen mit ihm. Wir dürfen an seinen Tisch kommen. Innigste Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft ist natürlich nur möglich, wenn du vorher Buße getan hast. Und zur Buße gehört im Neuen Testament auch der Ausdruck der Buße, nämlich die Taufe. Wenn du dich hast nicht taufen lassen, also diesen Ausdruck der Buße nicht nachgegangen bist, den die Bibel beschreibt, wie willst du dann an den Tisch des Herrn kommen? Aber nochmal eine andere Sache. Manche denken, sie müssen sich erinnern an Jesus Christus, indem sie irgendwie ein Kruzifix sich anschauen, den Gekreuzigten. Oder irgendwie sich beim Abendmahl irgendwie vorstellen, wie Jesus wohl gekreuzigt aussah, um irgendwie dann emotionaler zum Abendmahl zu kommen. Nein, nein, nein. Gott will nicht, dass du dir Jesus Christus irgendwie vorstellst, wie er aussah. Er hat dir extra das Abendmahl gegeben, damit du sowas nicht machen musst. Er hat dir das Abendmahl gegeben, damit du was Visuelles hast, damit du etwas siehst vor deinen Augen. So keine Bilder malen brauchst, die nicht irgendwas vorstellen musst. Du hast etwas Wahrnehmbares, er hilft unserer Schwachheit auf. Und er schenkt dir innerlich unsichtbar das, was du äußerlich sichtbar dort dargestellt siehst. Christi Leib und sein Blut. Das Abendmahl wurde uns gegeben als Stärkung unseres Glaubens, zum Glaubenwachstum, als Zuspruch einer geistlichen Realität, als Erneuerung der Bundesliebe, als Besiegelung und Vergewisserung des Bekenntnisses von Gott und dein Bekenntnis zu ihm. Es stärkt diese Bundeszugehörigkeit. Und sag mir, erlebst du diese wunderbaren Bundeszeichen? Sehnst du dich nach diesen wunderbaren Bundeszeichen? Wir haben ein Lied, das wir manchmal singen, Lied 112, da heißt es, ich gehe mit Verlangen. Ich lese einmal das Lied vor. Ich gehe mit Verlangen zu Jesu Tische hin, ihn selbst dazu empfangen, dass ich schon eigen bin. Mir gehört Jesus schon, aber im Abendmahl empfange ich ihn neu. Sich selbst will er mir geben, dass ich in ihm soll leben. Kein Mensch lebt ohne ihn. Unendliches Erbarmen, unschätzbar teures Gut. Der Heiland gibt uns Armen sein eigen Fleisch und Blut. Wer könnte das begehren, was Jesus ihm zu ehren und uns aus Gnaden tut? Herr, ich bin zu geringe, ich bin des Tischs nicht wert, weil ich ein Herz mitbringe, von vieler Schuld beschwert. Doch weil du freundlich redest und Sünder nicht verschmähst, tu ich, was du begehrest. Der Herr begehrt es, der Herr will es, dass du an seinen Tisch kommst. Mit all deinen Sünden, um dir neue Vergebung zuzusprechen. Herr, weil die Schuld vergeben, vereinige mich mit dir und lass mich in dir leben und lebe du in mir. Nimm, weil ich für die Gabe nichts zu vergelten habe, nimm nur mich ganz dafür. Nimm alle meine Kräfte mit deinem Leben ein, und lass all mein Geschäfte der Gnade Wirkung sein. Belebe meine Triebe allein mit deiner Liebe, mit deinem Geist allein. Lehr mich die Liebe kennen, dass du gestorben bist. Lass mir das Herz recht brennen von dir, Herr Jesus Christ, so dass ich bis zum Grabe kein anderes Leben habe, als das im Glauben ist. Seht ihr diese beiden Seiten im Abendmahl? Der Herr spricht sich dir neu zu. Sagt erneut, ich bin dein. Aber auch die andere Seite, du sagst, weil du mich zuerst geliebt hast, weil du dich mir hingegeben hast, komplett, bin ich jetzt auch dein, ganz. Und ich drücke es aus in diesem Abendmahl erneut. Ich bin dein. Und überlegt euch das, was das für ein Privileg ist. Im Alten Testament, Aaron und die anderen Priester, die hatten das Recht, in das Heiligtum zu gehen und mussten vorher getauft werden, also gereinigt werden, gewaschen werden. Dann durften sie hineingehen, an den Tisch kommen, an einen Tisch, wo Brot war und Wein. Aber das, was sie erlebt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was wir erleben, wenn wir an den Tisch des Herrn kommen. Es gibt keine innigere Gemeinschaft, keine herzliche Liebe und Verbundenheit als dieser neue Bund. Vereint zu sein mit ihm. Und denke ja nicht, das sei eine Selbstverständlichkeit, denn wir lesen doch von Gott in 1. Timotheus Kapitel 6, er ist der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Gott ist überzeitlich, übermenschlich, unerreichlich, unzugänglich für die Menschen. Doch er kommt, wird Mensch, begegnet uns. Man kann ihn sehen, man kann ihn anfassen. Ja, nicht nur das. Er stirbt dann für unsere Sünden und sagt, ich bin dein. Und du bist mein in aller Ewigkeit. Dieser ewige, unerreichbare, unzugänglich heilige Gott kommt und sagt, ich bin dein. Stehst du, was das für ein Privileg ist? Wir können nur mit Furcht und Zittern an diesen Tisch treten. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Die Taufe und das Abendmahl bedeutet, dieses Opfer gilt dir. Du bist mitgestorben, begraben und auferstanden. Leib und Blut werden dir symbolisch dargereicht und geistlich zugeeignet. Ein heiliger Gott kommt, um mit sündigen, sterblichen, fleischlichen Menschen sich zu verbinden. In aller Ewigkeit. Die Frage ist, liebst du den Herrn, dass du diese Vereinigung, Taufe und Abendmahl, leben möchtest und erfahren möchtest? Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und ich hoffe und bete, dass jeder einzelne von uns, der hier ist, Teil dieses Gnadenbundes ist. Gewiss sein solltest du dann, wenn du Taufe und Abendmahl erfährst. Nicht, weil diese Zeichen an sich Kraft hätten, sondern weil du in Taufe und Abendmahl diese Vereinigung erlebst, dass er dir zuspricht und du antwortest. Meine Nicht-Bundestheologie sei ein theoretisches Thema. Entweder bist du mit Gott im Gnadenbund und du bist ewig in alle Ewigkeit mit ihm in Gemeinschaft verbunden, oder du stehst nicht im Gnadenbund und du gehst in die ewige Verdammnis, in die ewige Gottesferne, wo Gottes Liebe und sein Erbarmen nicht zu finden sind. Paulus schreibt in 1. Korinther 16, Vers 22, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Ich bete aber, dass das, was er in Epheser 6, Vers 24 schreibt, auf dich zutrifft. Die Gnade sei mit all denen. Die Gnade sei mit all denen. Der Gnadenbund. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit. Möge der Herr es dir schenken. Amen.